SWR 2 zur Person.
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen die Musikstücke in dem nun folgenden Podcast-Angebot gekürzt haben.
Heute mit einem musikalischen Blumenstrauß zum 100. Geburtstag der schwedischen Sopranistin Birgit Nilsson. Am Mikrofon Hildburg Heider. Welch ein außergewöhnliches Sängerleben. Erst Bauerntochter, dann Primadonna, schließlich Gesangspädagogin und Stifterin des höchst dotierten Preises der Musikwelt.
Ohne glückliches Schicksal, dann kann man auch nicht Sänger werden. Es gibt so viele Schwierigkeiten. Man muss Glück haben. Vielleicht muss man einen Schutzengel, vielleicht muss man das haben, der einen hilft in der letzten Moment. Weil manchmal sieht man, das sieht so völlig unmöglich aus und man findet, man hat ja den Kopf gegen die Wand 10-mal geschlagen und plötzlich verschwindet alles und das geht doch. Das ist ein Wunder manchmal.
Birgit Nilsson war der Inbegriff der Brünnhilde, der Turandot, Tosca, Aida, der Elektra und Isolde. Als Wagners Isolde hörten wir sie eben in einer Aufnahme mit den Wiener Philharmonikern unter Georg Scholti. Das Publikum der Wiener Staatsoper in den 1960er Jahren, besonders das auf dem Stehplatz, gerät in Verzückung, wenn Birgit Nilsson auf der Bühne steht. Einer ihrer glühendsten Verehrer ist Rutbert Reisch. Er hat die Nilsson auf dem Stehplatz allein in Tristan und Isolde 35 Mal erlebt.
Und wir hatten am Stehplatz in Wien einfach das Bedürfnis, ihr Danke zu sagen. Wir waren zu dritt und haben Geld gesammelt, um einen goldenen Ehrenring eigens für sie natürlich anfertigen zu lassen. Das war ihr Porträt als Isolde in Weißgold auf dem Ring drauf. Und den haben wir dann am 24. November 1968 vor einer Aufführung von Tristan und Isolde gegeben.
Da habe ich mich verlobt mit dem Wiener Publikum. Die sind alle dann, ungefähr 300 Leute, sind mit mir zum Hotel gegangen. Und da habe ich beim Hoteltür, wenn ich reingehen soll, da habe ich mich sehr bedankt. Und ich erinnere mich noch, ich habe mich also als verlobt erklärt mit dem Wiener Stehplatzpublikum.
Und sie hat dann den Ring in der Aufführung auch getragen und sie hat überhaupt sehr viel getragen. Und nachdem wir ihr den Ring gegeben haben, hat sie uns dann ein paar Tage später zum Abendessen eingeladen und dann haben wir einen sehr netten Abend verbracht. Und ich bin ja damals schon sehr viel nachgereist und wie das so in der Stehplatzkultur ist, ich habe sie dann natürlich auch vom sogenannten Bühnentürtel manchmal gesehen, ne? Wie das dann so geht im Leben, ist das langsam von einer Bekanntschaft zu einer Freundschaft geworden. Ja, und ich habe sie dann zu meiner Hochzeit eingeladen und nach der Einladung hat sie mir dann einen Brief geschrieben und da stand dann drunter PS, if you want me to sing at your wedding, for heaven's sake, say so.
Natürlich lässt sich Rutbert Reisch das Angebot nicht entgehen und so bringt die Nilsson auf seiner Hochzeit in Salzburg ein Ständchen. Jesus, I'm singing her for you. Das war Edvard Griegs musikalische Liebeserklärung mit Birgit Nilsson und Leo Taubmann am Klavier. Mit Ruth-Bert Reisch entwickelt sich eine lebenslange Freundschaft und eine ertragreiche Geschäftsbeziehung. Reisch verwaltet die Hälfte ihres beträchtlichen Vermögens und wird 1992 Leiter einer Birgit-Nilsson-Stiftung mit dem Ziel, alle paar Jahre den weltweit höchst dotierten Musikpreis zu verleihen.
Sie hat gegen Ende ihrer Karriere sich Sorgen gemacht, dass diese Kunstform, wenn man sie wirklich über Generationen hinweg erhalten will, dann wäre es an der Zeit, dass die großen Interpreten eine entsprechende Anerkennung in Form eines Preises kriegen. Sie hat mir gesagt, ich möchte, dass Placido Domingo der erste Preisträger ist, dann ist der Preis auch in der Welt und dann könnte er Jury zusammenstellen und die Jury soll es dann in Zukunft entscheiden.
Unter den Jurymitgliedern ist auch die Urenkelin Richard Wagners, Eva Wagner-Pasquier. Sie hat Birgit Nilsson bereits als Sechsjährige auf der Bühne erlebt.
Ein Naturwunder an Stimme. Sie hat sich ja nicht angestrengt, man hat ja gar nicht gemerkt, ob sie geatmet hat. Sie hat ja auch auf den Kopf gesungen.
Mit Statur und Stimme einer nordischen Göttin steht Birgit Nilsson bis zu ihrem Bühnenabschied im Jahr 1984 auf den Theaterbrettern. Sie schleudert Spitzentöne wie Leuchtraketen und bringt das Publikum zum Kochen. Wer sie bezahlen will, muss tief in die Tasche greifen. Wer neben ihr bestehen möchte, braucht einen langen Atem. Schier endlos spinnt sie ein hohes C, wie in dieser Aufnahme der Nil-Arie aus Verdis Oper Aida.
Ja, das war halt eine Ausnahmestimme. Die Freiheit und Leichtigkeit, mit der sie die Spitzentöne oben vor allen Dingen bewältigte, ist bis heute sehr vorbildlich, würde ich denken. Und sie hat sich das ja bewahrt bis zuletzt, was ja so erstaunlich war.
Der Bariton Dietrich Fischer-Dieskau hat mit Birgit Nilsson oft zusammen auf der Bühne gestanden. Ich selbst kenne sie nur von historischen Aufnahmen. Lange wünsche ich mir, ihr einmal persönlich zu begegnen. Zunächst sehe ich ihr Porträt in der Ehrengalerie schwedischer Prominenter im Schloss Gripsholm am Mälersee. Später erzählt sie mir, wie sie Mitte der 60er Jahre dem Maler Lasse Jonsson Modell dafür gestanden hat.
Der Sommer war sehr kalt und ich erinnere mich, meine Nase war völlig blau. Auf dem Porträt hätte ich ja meine blaue Nase. Er hat vielleicht gedacht, dass ich so ausgesehen hatte, aber ich habe so gefroren. Ich war, glaube ich, 6-7 Mal da und stehen in einer Pose. Ich kam nach Hause. Ich war völlig nervenkrank. Ich habe gefroren und ich konnte überhaupt nicht sprechen. Ich war völlig also durcheinander. Das war das sehr anstrengendste Sache, was ich je in meinem Leben gemacht habe. Und außerdem gefällt mir das Porträt nicht. Nur meinem Mann. Er sagte, da ist Charakter drin.
Kerzengerade die Haltung. Das Kinn energisch vorgereckt. Ausgeprägte hohe Wangenknochen. Schräge grünbraune Augen. Neben ihr das Porträt ihres Landsmanns Jussi Björling. Beide schreiben Operngeschichte. Beide brechen die Vorherrschaft der Südländer im italienischen Fach mit ihren frischen, glühenden Stimmen. Kurz vor Björlings Tod spielen sie Ende 1959 Puccinis Oper Turandot in Rom auf Schallplatte ein. Die eiskalte chinesische Prinzessin Turandot gibt allen Freiern drei Rätsel auf, die unlösbar scheinen. Erst der fremde Kalaf löst sie und erwirbt dadurch die Hand der Prinzessin.
Oh!
Ein Stapel CDs liegt vor mir auf dem Tisch, darunter Puccinis Oper Turandot, aus der wir die Rätselszene hörten mit Jussi Björling als Calaf. Inmitten zahlreicher Presseartikel und Fotos glänzt golden der Umschlag ihrer Memoiren. La Nilsson, mein Leben für die Oper. 1997 kommt das Buch in Deutschland heraus. Die Sängerin stellt es auf einer Lesereise vor. Für das Buch erhält sie den schwedischen Humorpreis. Auf dem Cover die Diva im Kostüm der Turandot. Lächelnd nimmt sie den Applaus entgegen, geharnischt mit schillerndem Schmuck und mörderisch langen Fingernägeln.
Man muss Turandot in einer ganz anderen Art singen als andere Rollen. Also ganz präzis und sehr schlank und glasklar, genau wie die chinesischen Klänge sind.
Puccinis chinesische Prinzessin Turandot. Über 300 Mal hat Birgit Nilsson diese Rolle gesungen. 1966 fährt sie zur Gesamtaufnahme ins Studio nach Rom. Auf der Rückseite ihrer Autobiografie verwandelt sich die unnahbare Diva in die private Birgit Nilsson. Sie lächelt in bunter Bluse in die Kamera und umarmt den weißen Fliederbusch in ihrem Garten. Nach ihrer Karriere ist sie zurückgekehrt, ins Dorf Västra Karup in Südschweden. Hier ist sie auch am 17. Mai 1918 zur Welt gekommen. Eigentlich hätte sie Svensson heißen sollen, aber in dieser Gegend ist es Sitte, den Vatersnamen als Familiennamen zu führen. Und Birgits Vater heißt nun einmal Nils Svensson. Ich schlage das Buch auf. Auf einem Foto von 1937 sehe ich den Bauernhof ihrer Eltern. Ein Idyll wie Astrid Lindgrens Bullerbü.
Ich glaube, ich habe beim Geburt gesungen. Meine Mutter sagt also, ich habe gesungen lang bevor ich sprechen konnte und so weiter. Und meine Mutter hat auch eine sehr schöne Stimme. Klar, und sie hätte sehr gut eine Sängerin werden können. Und ich sang immer und wir hatten sehr viele Gäste zu Hause. Und mein Vater war stolz über mich. Das hat mir natürlich eine Freude gemacht. Wir gesungen von morgen bis Abend. Und jeden Abend, wenn ich einen Sternschnuppe sah, unterfallen, da habe ich mich verbeugt und gewünscht, dass ich eine große Sängerin werden könnte.
Das war die unvergessene schwedische Sopranistin Birgit Nilsson mit der Arie des Fidelio aus der gleichnamigen Oper von Ludwig van Beethoven. Ein Foto in ihrer Autobiografie zeigt die pausbäckige Birgit mit 3 Jahren auf dem Arm ihrer großen Freundin Karin.
Sie ist als Ferienkind zu uns gekommen von Göteborg. Sie kam von einem armen Haus und sie war wie eine Großschwester für mich. Ich hatte keine Schwester oder Brüder. Sie war sehr streng, sie hatte Disziplin, viel mehr als meine Mutter. Und dann, sie ist da geblieben, bis sie heiratete, einen anderen Jüngling auf dem Nachbarnhof.
Der Knecht Otto schenkt ihr ein Kinderklavier.
Da hat man eingebaut, eine Oktave, C-Dur, und die Halbnoten, die schwarzen, die waren nur drin gemalt. Aber ich konnte alles spielen in einem Oktav, habe ich gelernt und gesungen. Und der hat mir das gegeben. Das war ein Mitgift. Und der war Otto. Oh, er war wunderbar. Er war bei uns 7 Jahre. Hatte schwarze, große Haare. Ich dürfte sie kämen, so viel ich wollte. Und oh, ich habe ihn geliebt. Ich wollte immer mit ihm rausgehen, wenn er schlaf in einem anderen Haus. Und ich wollte immer mit ihm gehen. Aber ich durfte nicht.
Später kauft ihr Vater Birgit eine Heimorgel. Von nun an ist das Bauernhaus von früh bis spät mit Musik erfüllt. In der Stockholmer Konzerthalle sang Birgit Nilsson 1974 das Lied 20 Jahre des finnischen Komponisten Erkki Mellertin. Ihr Klavierpartner war Geoffrey Parsons. Das Stimmtalent der Bauerntochter Birgit imponiert Ende der 1930er Jahre dem Gemeindekantor von Borstadt Ragnar Blennhoff.
Vom Theater und von Oper wusste ich überhaupt nicht. Wenn ich ganz jung war, so 14, 15 Jahre, da habe ich Sarah Leander bewundert und da habe ich meine Stimme, da habe ich sehr tief gesungen und so weiter. Und wenn ich dann fing an zu studieren, dann glaubte auch mein Lehrer, ich wäre ein Mezzosopran. So meine Höhe ist dann später gekommen. Da dachte ich, wenn ich jung war, so Konzertsängerin, Kirchensängerin. Ich war verliebt in den Organisten zu Hause und das wäre natürlich eine gute Kombination. Ich hätte singen können und er hätte gespielt. Das war natürlich ein schöner Traum.
Choräle wie Tochter Zion von Georg Friedrich Händel, hier gesungen von der 60-jährigen Birgit Nilsson und dem Jugendchor der Stockholmer Kirche St. Jakobs, studiert das junge Gesangstalent mit Kirchenkantor Ragnar Blennhoff ein. Von ihm erhält sie ein halbes Jahr lang intensiven Unterricht. Blennhoff ermutigt sie, die Aufnahmeprüfung an der Königlichen Musikhochschule zu versuchen. Birgits Vater ist dagegen. So reist sie im Herbst 1941 heimlich nach Stockholm und gewinnt unter 47 Anwärtern prompt den ersten Platz, plus Stipendium. Doch mit dem Gesangsprofessor hat sie Pech.
Ich hatte eine ganz große Stimme und der Musikalische Akademie, der liegt da am Wasser. Und wenn ich fing an zu singen, sagte mein Gesanglehrer, der ziemlich kritisch am Anfang war, um mich auf den rechten Platz zu setzen, denke ich, ach, jetzt fährt das Schiff.
Er versäumt es, ihr eine solide Atemtechnik zu vermitteln. Im Sommer erholt sich Birgit auf dem elterlichen Hof und singt in Kirchen und Tanzschuppen, um sich ein Zubrot zu verdienen. Dann beginnt die Quälerei von Neuem. Da folgt sie nur noch ihrem Instinkt und legt sich eine eigene Technik zurecht.
Und singen ist atmen. Das ist das Allerwichtigste. Wenn man nicht richtig atmet, kann man auch nicht richtig singen. Und das habe ich selber also langsam lernen müssen und schwer bearbeitet. Und das hat so lange gedauert, weil ich hatte solches Druck auf die Stimmbänder, ich konnte sie nicht locker lassen. Ich wusste es, was der Fehler war, aber es hat 10 Jahre gedauert.
Nach 3 Jahren Studium wird Birgit Nilsson in die Opernschule aufgenommen. Sie wählt sich einen neuen Gesangslehrer. Wieder eine Enttäuschung. Im Oktober 1946 erfährt sie während eines Konzerts in Malmö, dass man sie an der Königlichen Oper in Stockholm als Einspringerin in Webers Freischütz engagieren will. Für die Vorbereitung der Rolle hat sie nur 5 Tage zur Verfügung.
Ja, sagte ich. Ich dachte, das ist meine einzige Möglichkeit. Ich weiß, ich war ein schneller Lerner und ich konnte so die Musik abfotografieren ganz schnell und ich traute mich einfach nicht, Nein zu sagen. Und dann bin ich ganz schnell nach Stockholm gefahren und mit nach Zug, hat die ganze Nacht studiert, gelesen und ging direkt zur Probe mit Leo Blech. Und ich meine, Leo Blech war 75 Jahre alt, ein alter Veteran. Er dachte, es gibt keine Sängerin oder Sänger, die überhaupt nicht Freischütz kennt. Das konnte er sich nicht vorstellen. Und da habe ich plötzlich einige Fehler gemacht. Und er wurde wütend. Und er hat gesagt, ich wäre unmusikalisch und unbegabt und so weiter. Ich fing an zu weinen, hatte keine Taschentücher, habe 2 geliehen von dem Regieassistent und ja, am nächsten Abend habe ich Agathe gesungen.
Birgit Nilsson sang die Arie der Agathe aus der Oper Der Freischütz von Karl Maria von Weber in einer Aufnahme mit dem Orchester der Bayerischen Staatsoper unter Robert Heger. In dieser Rolle debütiert sie als Einspringerin 1946 in Stockholm.
Und der einzige Fehler, was ich da machte, das war in der großen Arie, wo die Synkopen kommen. Da ist der Blech aufgefahren mit Fäuste und hat irgendwas gesagt, was ich nicht hörte. Und er konnte mich nicht retten irgendwo. Aber ich war sofort drin wieder und nichts war geschehen. Das ging weiter. Aber nachdem war ich ein ganzes Jahr auf Eis gesetzt, weil ich war unmusikalisch und unbegabt. Zeitungen haben also wirklich also wunderbare Kritiken geschrieben. Aber für Blech habe ich keine Vorstellung mehr gesungen. Und ich dachte, Opernsängerin, das werde ich nie sein, wenn das so schrecklich ist. Jeden Abend, wenn ich zu der Oper ging, dann ging ich über eine Brücke, übers Wasser und ich stand immer da und sagte, es wäre besser, ins Wasser zu springen, wirklich als Sänger. Das war miese.
Nach ihrem enttäuschenden Operndebüt folgt Birgit Nilsson einer Einladung des schwedischen Rundfunks. Auch dieser Auftritt findet unter schlechten Vorzeichen statt. Sie hat sich unwissentlich mit Scharlach infiziert.
Ich lag alleine in meiner Wohnung. Ich konnte nicht schlucken und ich konnte das Licht nicht sehen. Ich war sehr, sehr krank. Und ich bin raufgegangen mit dieser Krankheit. Ich konnte natürlich nicht Nein sagen. Ich dachte, das ist meine einzige Möglichkeit, diese Estrella zu singen. Und so natürlich war es auch technisch unfertig. Aber die Krankheit dazu mit Fieber. Also ich war eine Mutige.
Ihre Stimme ist in dieser Aufnahme von 1947 kaum wiederzuerkennen. In dem Ausschnitt aus Franz Berwalds Oper Estrella singt die 30-Jährige wie ein schüchternes Mädchen. Sie verschleift die Töne und kämpft mit den Verzierungen. Sogar in der Intonation zeigt sie Unsicherheiten und das bei ihrem absoluten Gehör. Wer diese Darstellung der Estrella von Franz Berwald kritisch hört, wird sich nicht wundern, warum Birgit Nilsson später um verzierte Partien einen Riesenbogen machte.
Ich bin von Natur ziemlich stark und bin selbstdiszipliniert. Aber im Anfang war es sehr schwer.
Hatten Sie jemals Lampenfieber?
Oh ja, natürlich. Furchtbar. Schrecklich. Das hat man ja immer.
Und wie haben Sie das überwunden?
Überwunden tut man nicht, aber man muss es natürlich zu einem gewissen Grad beherrschen.
Als Elevin an der Königlichen Oper Stockholm erhält sie dagegen auch Traumrollen, wie die der Ariadne von Richard Strauss, gesungen in schwedischer Sprache. SWR 2 zur Person, heute zum 100. Geburtstag der Sopranistin Birgit Nilsson. Zuletzt sang sie in einer Aufnahme aus dem Jahr 1949 in schwedischer Sprache die Titelrolle in der Richard-Strauss-Oper Ariadne auf Naxos, begleitet von der Königlichen Hofkapelle Stockholm unter der Leitung von Herbert Sandberg. Den Sommer verbringt Birgit Nilsson wie früher auf dem elterlichen Hof. Kaum zurück am Theater die überraschende Nachricht. Sie soll als Lady Macbeth von Verdi einspringen. Wieder sagt sie ja, kämpft mit den Tücken dieser Rolle. Gleichzeitig singen, spielen, auf den Dirigenten achten. Viel auf einmal. Ooh. Birgit Nilsson sang die Arie der Lady Macbeth aus Verdis Oper Macbeth, begleitet vom Orchester der Accademia di Santa Cecilia Rom unter Thomas Schippers. Im Herbst 1948 gibt sie in dieser Rolle ihr Überraschungsdebüt an der Stockholmer Oper und feiert Hochzeit mit dem Tierarzt Bertil Niklasson. 3 Jahre zuvor hatte sie sein Interesse während einer Bahnfahrt erregt.
Ich habe ihm ein sehr böses Blick gegeben und er ist da weg. Und plötzlich kam ich in mein Compartment, da lag er gegenüber. Und er hat plötzlich komischerweise diesen Platz genommen. Da lag er. Und ich dachte, hoffentlich wird er schlafen. Das hat nicht lange gedauert. Da hat er aufgewacht. Und da habe ich die Noten vor mir. Da sagt er etwas ganz Dummes. Ist das sehr schwer? Nein, sagte ich, nicht, wenn man das beherrscht, sagte ich sehr von oben.
Von Anfang an ist klar, dass beide ihre Eigenständigkeit behalten. Das zeigt sich auch am doppelten Wohnsitz. Abwechselnd leben sie zusammen auf ihrem oder seinem Hof. Bertil Niklasson erinnert sich.
Erstens habe ich meine Geschäfte gehabt und sie war zum Beispiel jedes Jahr 6 Monate in Amerika. Da bin ich 4 oder 5 Mal rübergefahren, so vor 3 Wochen oder so. Sonst habe ich mein Leben gelebt hier und arbeitet und nicht so viele an Birgits Geschäfte gedacht. Ja. Meine Frau, sie ist ein sehr guter Koch, muss ich sagen. Ja. Ich habe nie opponiert und sagt, das esse ich nicht. Ich bin immer mitgegangen.
Er wurde verliebt in meine Omelette mit Musseln, also der French Omelette. Das war das Erste, was ich angeboten hatte. Und da wurde er verloren. Ich sagte, ich heirate dich, obwohl du Sängerin bist.
Im Jahr ihrer Eheschließung im November 1948 singt Birgit Nilsson zum ersten Mal die Senta in Wagners Fliegendem Holländer. Die Ballade der Senta aus Richard Wagners Oper Der fliegende Holländer mit Birgit Nilsson und dem London Symphony Orchestra unter der Leitung von Colin Davis.
Und dann kam Blech und hat mich eingeladen nach Berlin. Mein allererstes Besuch im Ausland. Ich sollte ein Konzert mit ihm machen und das war die erste Akt Walküre mit Gottlob Frick und Hans Bayer. Und ich. Und das war ein schönes Konzert im Titania-Palast. Und in der zweiten Akt tritt ein junger, ganz junger Mann auf. Und der Name ist vielleicht bekannt, Dieter Fischer-Dieskau.
Sie kam nach Bayreuth zum allerersten Mal, 1954, und sang die Elsa im Lohengrin. Ich habe mit ihr dann den Herrufer im Jahr drauf gesungen. Und wir haben dann unendlich viel anderes noch zusammen gemacht.
Er hat auch einen Brief an Winifred Wagner geschrieben, dass ich was wäre für Bayreuth. Und nach diesem Konzert, da habe ich das Angebot aus Bayreuth in der Eröffnung des Festspielhauses Sieglinde in der Walküre singen. Das wollte ich nicht. Ich war viel zu jung dafür, dachte ich, und man fängt ja nicht von der Oberstufe an, sondern von der Unterstufe.
Neben Opern von Richard Strauss und Richard Wagner spielen die beiden auch Puccinis Oper Tosca auf Schallplatte ein.
Quanto? Quanto? Il prezzo? Oh.
Dietrich Fischer-Dieskau in der Rolle des zynischen Polizeichefs Carpia war der Partner von Birgit Nilsson in der Titelrolle von Puccinis Oper Tosca. Es spielte das Orchester der Accademia di Santa Cecilia Rom unter Lorin Marcel.
Dann 1952 bekam ich plötzlich einen Brief wieder von Bayreuth und da wollte man mich herunterhaben, um vorzusingen. Und ich sagte, voriges Jahr habe ich schon ein Angebot, um Sieglinde zu singen in der Eröffnung und jetzt wollen Sie, dass ich vorsinge. Nein, ich komme nicht.
Doch der grüne Hügel von Bayreuth lockt sie zu sehr. Sie singt Wieland Wagner vor und da geschieht das Wunder. Wagners Enkel fällt vor ihr auf die Knie und bietet ihr jede gewünschte Rolle an. Bei den Festspielen 1954 debütiert sie als Elsa im Lohengrin. Von dieser Produktion ist ein Live-Mitschnitt erhalten. Im Duett Elsa Ortrud trifft Birgit Nilsson auf die dunkeltambrierte Astrid Warnay. Birgit Nilsson und Astrid Warnay sangen das Duett Elsa Ortrud aus Wagners Oper Lohengrin. Es spielte das Orchester der Bayreuther Festspiele unter der Leitung von Eugen Jochum.
Ich vergesse nie das erste Mal, wenn ich nach Bayreuth kam. Das Publikum war wunderbar, aber ich musste ja dort leben. Die wussten nicht, dass wir beinahe umsonst da sangen. Das war ja so niedrig, die Gagen. Und die waren sehr geldgierig.
Mit Birgit Nilssons Debüt als Elsa im Lohengrin erhält der Wagner-Wallfahrtsort eine neue Königin. 16 Jahre lang behauptet sie sich an der Seite der ebenbürtigen Konkurrentinnen Martha Mödel und Astrid Warnay. Krönung ihrer Bayreuther Karriere ist 1956 die Isolde unter der Regie von Wieland Wagner.
Er sah alle die Möglichkeiten, was er aus mir herausholen konnte. Das war so merkwürdig mit ihm, also so eigenartig. Das habe ich nie früher bei einem Regisseur gesehen, sondern wenn die Regisseure kommen, da hat man das Konzept fertig. Und das muss passen. Und wenn es nicht passt, bitte, dann muss man die Ohren wegschneiden, wenn der Hut zu klein ist oder so. Aber bei Wieland nicht. Die Rolle war wie von einem Schneider geschnitten für mich.
Birgit Nilssons Partner in der Produktion von 1966 ist Wolfgang Windgassen.
Er war ja ein wunderbarer Kollege, wunderbarer Mensch, wunderbarer Sänger. Und er war immer da, zuverlässig, eingesprungen für andere. Mir hat Wolfgang so gefallen. Er war so geschmackvoll, er war stilrichtig und alles im Platz.
An die 90 Mal ist Wolfgang Windgassen der Partner Birgit Nilssons in Wagners Tristan und Isolde. Im Liebesduett reduziert sie ihre Riesenröhre auf goldenes Glühen. So gelingen ihr schmachtende Legati, innige Portamenti und immer wieder Aufschwünge zu freischwebenden Spitzentönen.
Thank you.
1970 nimmt Birgit Nilsson zusammen mit Wolfgang Windgassen Abschied von Bayreuth. Es ist zugleich das letzte Jahr für Wieland Wagners Tristan-Inszenierung. Noch während der allerletzten Vorstellung werden hinter dem Festspielhaus die Kulissen verbrannt.
Und das war schrecklich zu sehen, wenn wir in dem zweiten Akt angefangen zu singen haben, dann hat man den ersten Akt verbrannt. Man hatte solche Eile. Wenn der Vorstellung aus war, war auch Tristan weg. Das war ganz tragisch, fand ich. Und es war so verbunden mit so vielen wunderbaren Erinnerungen von Bayreuth und Wieland natürlich.
Als Erinnerung an die Sommer in Bayreuth bewahrt Birgit Nilsson ein kostbares Geschenk, das sie einem grässlichen Schnupfen im Jahr 1960 verdankt. Die Erkältung vereitelt ihren Auftritt in der Walküre. Und auch an eine Mitwirkung im darauffolgenden Siegfried ist nicht zu denken.
Und Frau Ellen Wagner, Wolfgangs Frau, ist gekommen und hat ein Geschenk mitgebracht, ein Tabakstaschentuch, was Richard Wagner immer, es war ein riesengroßes, in persischer Seide. Es war so 1 Meter im Quadrat. Und man sagte, er hat das in seine Hosentasche getragen. Und da habe ich natürlich gesungen.
Nach ihrer letzten Tristan-Vorstellung kehrt Birgit Nilsson Bayreuth den Rücken.
Heutzutage wird so viel mit dem Regie herumgetrieben, dass kein Sänger kann sich wirklich ruhig auf der Bühne entwickeln. Er muss in einem Arm oder auf dem Kopf stehen. Und ich meine, wenn man so mit einem Musiker das machen würde, dann würde die Musiker nach Hause gehen und sagen, also, wir sind doch verrückt. Aber mit Sänger kann man alles machen. Und ich finde, das wird so gegen den Sänger heute gearbeitet, dass es nicht mehr lustig ist.
1954, also im selben Jahr wie in Bayreuth, gibt Birgit Nilsson auch ihr Debüt an der Wiener Staatsoper. Innerhalb von 9 Tagen singt sie dort 4 Partien. Elsa im Lohengrin, Fidelio, Sieglinde und Aida. Einen Monat später folgt schon das nächste Wiener Gastspiel. Mit Senta im Fliegenden Holländer, Brünnhilde in der Walküre, Isolde. Birgit Nilssons Stimme verfügt über genügend Flexibilität, um vor den unerbittlichen Ohren des Wiener Publikums in einer Mozart-Oper zu bestehen. 1956 singt sie in der neu erbauten Staatsoper Die Donna Anna in Mozarts Don Giovanni. Später nimmt sie diese Partie gleich 2-mal auf Schallplatte auf. In Wien unter Erich Leinsdorf und in Prag unter Karl Böhm. Wir hörten Birgit Nilsson mit der Arie der Donna Anna aus der Oper Don Giovanni von Wolfgang Amadeus Mozart. Es spielte das Orchester des Nationaltheaters Prag unter der Leitung von Karl Böhm.
Ich weiß, ich war doch nie eine Mozart-Sängerin, aber ich möchte die Stimme immer flexibel halten. Wenn man nur Wagner gesungen hätte, dann wurde die Stimme noch breiter und dunkler und größer und plötzlich so unbändig, so unflexibel.
Also wählt Birgit Nilsson auch in Wien die bewährte Mischung aus italienischen und Wagner-Rollen. Und sie wagt erstmalig ein Rollendebüt auf fremdem Terrain. Verdis Amelia im Maskenball. Normalerweise hat sie ihre neuen Partien ja immer erst einmal in Stockholm präsentiert.
Et
Die Arie der Amelia. Birgit Nilsson hat unter Georg Scholti diese Produktion von Verdis Maskenball auf Schallplatte aufgenommen. Eines von zahlreichen Dokumenten einer langen Zusammenarbeit.
Mit Scholti kam ich immer sehr gut aus. Er war ziemlich temperamentsvoll, aber er war so ein ehrlicher Arbeiter. Er hat so viel von sich selber verlangt. Er war so genau, ein genauer Musiker. Ich habe nicht alles akzeptiert, wie er das machte, aber das musste man.
Das Gleiche könnte man auch von ihr selbst behaupten. Als Dirigenten noch Alleinherrscher sind und nicht nach der Pfeife von Regisseuren tanzen, nimmt die Nilsson sogar beim Egozentriker Herbert von Karajan kein Blatt vor den Mund.
Wenn er jemanden mochte und man hat alles getan und hat die Hand geküsst und sagt, Sie sind der bestaussehende Mann in der Welt, Sie haben Muskeln wie Tarzan, Sie sind ein Wunder, Dirigent und auch ziemlich gut als Regisseur auch, dann war man sehr gut bei ihm, wenn man das sagen konnte. Ich konnte das nicht. Und da hat uns auf Wegen etwas getrennt. Er konnte wunderbar sein. Er konnte begleiten wie kein anderer. Aber wenn er nicht wollte, konnte er der gemeinste Schwein sein.
Seit Karajan die Nachfolge von Opernintendant Karl Böhm angetreten hat, gibt man in Wien alle Opern in der Originalsprache. So wird Wien zum Treffpunkt internationaler Gesangstars und exportfähig. Bei einem Gastspiel des Wiener Ensembles debütiert Birgit Nilsson 1958 als Brünnhilde in der Walküre an der prestigereichen Mailänder Scala. Ihre Interpretation hinterlässt einen so nachhaltigen Eindruck, dass man ihr für die Eröffnung der folgenden Saison Puccinis Turandot anbietet. Die männermordende Märchenprinzessin wird eine ihrer Traumpartien. Und im stimmstarken Franco Corelli findet sie einen ebenbürtigen Partner.
Er hatte natürlich eine enorme gute Höhe und ein paar fantastische Lungen. Er konnte diesen Tönen halten, solange er wollte. Vom Geschmack soll man vielleicht nicht so viel reden. Und er war so eingenommen auf seine hohen Töne, dass nichts anderes hat existiert. Er war ja ein Kind und ich habe ihn singen lassen, aber manchmal dachte ich, ich sollte auch versuchen, einmal einen hohen Ton länger zu halten. So. Eines Tages war ich sehr gut bei Stimme und wir waren in Boston, erinnere ich mich, da waren viele Italiener da und wenn es Italiener in der Vorstellung sind, dann muss er lange die hohen Töne halten. Das wusste Corelli, das wusste ich auch. Und wir kamen zu diesem hohen See, Turandot natürlich, wir haben ein hohes See zusammen. Ich habe gut mit Luft genommen und habe das gehalten. Er stand natürlich unten beim Souffleur Kersen, ich stand oben an der Treppe. Aber ich konnte im Profil sehen, dass er fing an rot zu werden. Und dachte, also jetzt ist es bald aus und ich halte noch das hohe See. Dann wurde er banal blau im Gesicht und ich halte noch und dann hat er aufgehört. Hat er aufgegeben und ich habe gesiegt. Er wurde so böse, er hat die Bühne verlassen.
Franco Corelli war der Partner Birgit Nilssons im Schlussduett aus Puccinis Oper Turandot mit dem Orchester der Metropolitan Opera New York unter der Leitung von Leopold Stokowski. Relativ spät, mit 41 Jahren, hatte Birgit Nilsson an diesem Opernhaus debütiert. Rudolf Bing gibt ihr als Antrittsrolle die Isolde. Karl Böhm steht am Pult. The best show on Broadway nennen die Zeitungen die Neuinszenierung des Tristan. Auch von den Jahren an der Met bewahrt Birgit Nilsson ein originelles Erinnerungsstück. Zur Walkürenpremiere erhält sie einen echten Grubenhelm mit der Inschrift Brünnhilde, mit seitlich abstehenden Flügelchen und einer roten Stirnlampe. Eine Anspielung auf Karajans Lichtregie. Er soll mehr Zeit in Beleuchtungsproben investiert haben als in die musikalische Arbeit.
Während man sang, hat er mit einem Hand dirigiert, mit der anderen hat er mit dem Beleuchtungsdirektor übers Telefon gesprochen. Da fühlte man sich eigentlich verlassen. Ich sang Brunhilde, Todesverkündigung. Und dann kam das Licht ganz von unten. Und da sagte Frau Nielsen, ziehen Sie die Busen ein, Ihr Gesicht ist im Schatten.
Ich kann kaum ohne Emotion über sie reden, weil ich erinnere mich, Götterdämmerung, wie unvorstellbar, dass ein Mensch könnte so singen, also stundenlang, also mit dieser Kraft und dieser Ausstrahlung und dieser Perfektion. Also wer hat sie gesehen, kann sie nie vergessen. Es ist wie gestern. Die hat eine Generation erzogen und ich gehöre zu dieser Generation.
Sagt der amerikanische Dirigent James Conlon. Er gehört zu den Glücklichen, die Birgit Nilsson als Brünnhilde in Wagners Götterdämmerung erlebten. Hier hörten wir sie in einer Aufnahme von 1965 mit den Wiener Philharmonikern unter der Leitung von Georg Scholti. Eine zweite Karriere mit Charakterrollen hat Birgit Nilsson nie gereizt. Irgendwann verliert sie überhaupt die Lust an neuen Rollen. Ihr letztes Debüt gibt sie 1975 in Stockholm, als Färbers Frau in der Oper Die Frau ohne Schatten von Richard Strauss. Mit 63 Jahren verkörpert Birgit Nilsson an der New Yorker Metropolitan Opera unter dem Dirigenten James Levine noch einmal die hochdramatische Partie der Elektra von Richard Strauss. Der Live-Ausschnitt spiegelt in reifer Vollendung Leiden und Leidenschaft der Heldin bis hin zum Exzess. Birgit Nilssons Darstellung der Elektra ist auf DVD dokumentiert. Auch der 17 Minuten lange Jubel in der New Yorker Metropolitan Opera. Es regnet Blumen und Programmzettel. Die Zuschauer erheben sich und skandieren Nilsson, Nilsson, bis der eiserne Vorhang endgültig herabgleitet.
Ich wollte keinen Abschied haben. Also ich fand das so, das war zum Sterben, fand ich. Meine allerletzte Vorstellung war Elektra in Frankfurt. Ich sagte nachher, so, das war meine letzte Vorstellung. So, das war das und das war schön. Da habe ich nicht weinen müssen oder so.
Im Jahr 2002 lerne ich Birgit Nilsson auf dem Bauernhof ihres Mannes persönlich kennen. Von der Diva, von der Karriere, keine Spur. Nur Bäume und Blumen vor dem Fenster und überall Katzen, aus Plüsch und in echt. Uns Weitgereiste bewirtet sie mit selbstgebackenem Kuchen. Was macht sie glücklich, frage ich sie beim Abschied.
Ja, wenn ich den Kopf raus habe und die Füße auf der Erde und wenn ich halbwegs gesund sein darf und so weiter und so. Und auch einen klaren Kopf und macht, es macht mir glücklich, also schöne neue Stimmen zu hören. Und ich helfe dabei mit Stipendien und so.
Am Weihnachtstag 2005 stirbt Birgit Nilsson in ihrem Haus in Fahrlöw. Ihre letzte Ruhe findet sie in ihrem Heimatdorf Westrakarup, neben dem Grab ihrer Eltern. Im Frühsommer 2010 wird in Birgit Nilssons Geburtshaus ein Museum eingerichtet. Hier schließt sich ihr Lebenskreis. Im Kinderschlafzimmer hockt ihr Teddy auf der Häkelbettdecke. Ein Flickenteppich auf dem Dielenboden. Eine Kommode mit Waschschüssel und Krug. Davor ihre Brille, die sie zuletzt getragen hat. Mit dem Gebet der Tosca aus Puccinis gleichnamiger Oper ging unsere Sendung zur Person Birgit Nilsson zum 100. Geburtstag zu Ende. Begleitet wurde die Sopranistin vom Orchester der Accademia di Santa Cecilia Rom unter Lorin Masell. Und am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Hildburg Haider. Falls Sie diese Sendung nochmals nachhören möchten, sie steht noch eine Woche lang im Internet unter swr2.de. Dort einfach durchklicken bis zur Person. Jetzt folgen die Nachrichten und dann geht es weiter in SWR 2 mit aktuellen Bücherempfehlungen im Magazin Lesenswert.